Von Politikerinnen und Politikern erwartet man charakterliche Integrität und auch, dass sie moralische Vorbilder sind. Doppelmoral kann sie, wie bei dem Ex-CDU-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn, zu Fall bringen.
Aber nicht immer führt Fehlverhalten zum Rücktritt. Wir schauen uns an, warum man als Politiker gehen muss und wann man es aussitzen kann. In dieser Folge der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt. Tom, du warst dir nach dem ersten Kinderwagenfoto von Jens Spahn sicher, dass er gehen muss. Warum wusstest du, dass hier eine Karriere endet?
Ja, also es geht hier in erster Linie nicht um die Leihmutterschaft, die Jens Spahn und sein Mann genutzt haben, sondern es geht vor allen Dingen um dieses unstimmige Verhalten zwischen politischem Verhalten und privatem Verhalten. Und ich glaube, dass Jens Spahn, aber auch dem Kanzler so auf den ersten Blick, nicht die eigentliche Brisanz dieser Geschichte bewusst war.
Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Jens Spahn ja seit Jahren als Bundestagsabgeordneter auch ein Stück weit Repräsentant dieses Staates ist und etwas, was in Deutschland nun unbestritten nicht durchführbar gewesen wäre, offensichtlich für sich in Anspruch genommen hat. Also ich glaube, das spielt auch da noch eine große Rolle.
Und das soll auch, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Podcast der Schwerpunkt sein. Wir nehmen Jens Spahn nur als Anlass, sozusagen nicht als Dauerthema, aber wir müssen eine Sache hier vorher kurz erläutern. Jens Spahn hat ja im Februar 26 auf dem CDU-Parteitag sich still verhalten, als es darum ging, einen Antrag der Frauenunion abzustimmen, der sich gegen Leihmutterschaft in Deutschland ausspricht. Und zum damaligen Zeitpunkt war die Leihmutter von Jens Spahn und seinem Mann bereits schwanger. Das heißt also, an dieser Stelle wäre es kommunikativ der richtige Schritt gewesen, von Jens Spahn ans Rednerpult zu treten und sagen, so, liebe Freundinnen und Freunde von der Union, ich habe hier eine persönliche Erklärung abzugeben. Ich weiche hier ethisch in meinem Empfinden deutlich von der Parteilinie ab. Und ich bin sicher, dann wäre der Rücktritt von Jens Spahn auch vermeidbar gewesen.
Also er hat ja auch das Beispiel aufgeführt mit der Ehe für alle, wo er ja auch gesagt hat, dass er mal im Bundestag anders abgestimmt hat als seine Fraktionskollegen, um dann ja auch, wie wir alle wissen, danach einen Mann zu heiraten. Da gab es ja große Widerstände über Jahrzehnte lang in der CDU, dass das verboten bleiben soll. Und da hat er sich ja anders entschieden und das aber auch entsprechend sich da entsprechend positioniert und das auch erklärt.
Und das ist auch völlig unproblematisch. Also um das an dieser Stelle noch ganz kurz zu ergänzen, Jens Spahn wusste ja um die Haltung seiner Partei. Und in dem Moment, wo er sich über eine Agentur auf die Suche nach einer Leihmutter in den USA macht, in dem Moment beginnt letztlich die Vorbereitungszeit für seine Krisenkommunikation, weil es war für ihn zu diesem Moment ganz klar absehbar, sobald das an die Öffentlichkeit kommt, wird es zu einem entsprechenden Theater führen. Und er ist ja in einen Podcast gegangen von Paul Ronsheimer und hat dort gesagt, dass er nach der Sommerpause, also im September, also gut 6 Wochen später mindestens, mit seinen Fraktionskollegen das besprechen müsste. Und es hätte Jens Spahn absolut klar sein müssen, dass niemals in einem Sommerloch oder in einem sogenannten Sommerloch diese Geschichte 6 Wochen ruhig bleibt und man das dann in aller Ruhe klären kann. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, höchstens 2 Wochen, das war mein erster Tipp. Und als dann am Sonntagmorgen die Nachricht kam, dass ausgerechnet aus dem Kanzlerwahlkreis eine Rücktrittsforderung kommt, und ich meine, da muss man jetzt nicht unbedingt Politikexperte zu sein, also wenn aus dem Wahlkreis des Kanzlers öffentlich der Rücktritt des Fraktionsvorsitzenden gefordert wird, dann ist das definitiv zwischen Kanzler und dem Wahlkreis abgesprochen. Dann ist das eine Taktik und in dem Moment konnte man nicht mehr aufs Datum setzen, sondern nur noch auf die Uhrzeit, wann Jens Spahn zurücktreten wird. Und er ist ja dann noch am selben Tag zurückgetreten.
Ja, also das mit dem Samstagmorgen und dem Stadtverband von Brilon, den ja wahrscheinlich, also ich komme aus Münsterland und da ist Hochsauerlandkreis quasi nebenan, den bis dahin wahrscheinlich keiner bundespolitisch auf dem Zettel hatte. Wenn es jetzt nicht der Wahlkreis von Merz gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, da wollte mal ein Stadtverband gerne in genau. Die Medien. Aber in dem Fall teile ich natürlich deine Analyse, das kam jetzt nicht aus dem Nichts.
Ja, also definitiv. Und an diesem Moment sei mir eine kurze Promotion gestartet. Sie finden von mir über den Fall von Jens Spahn in dem Fachmagazin KOM, also KOM.de, finden Sie einen entsprechenden Fachartikel, der ist vor der Bezahlschranke. Und wer sich da nochmal zum Thema Spahn und Kommunikation etwas einlesen möchte, kann das an dieser Stelle tun. Wir wollen natürlich hier, insbesondere weil hier eine Psychologin am Tisch sitzt mit MC Nimmerfroh, wollen wir natürlich darüber sprechen, was Menschen eigentlich dazu verführt, offiziell ganz anders zu handeln als das, was sie im Privaten machen. Kannst du da schon, jetzt mal losgelöst von Jens Spahn, so eine allgemeine Volksdiagnose starten?
Also das, was ja da entsteht, ist ja eine gewisse Dissonanz eben zwischen dem öffentlichen Verhalten und dem, was man privat macht. Ich glaube, das hat jeder auch schon mal an irgendeinem Punkt erlebt, wo man vielleicht mal sagt, na, das würde ich jetzt eigentlich nicht so machen, aber letztendlich hat man das doch gemacht. So das klassische Lehrbuchbeispiel ist an der Stelle der Versicherungsbetrug. Viele Leute würden sagen, nee, also ich betrüge doch keinen, also ich doch nicht. Und Versicherungsbetrug ist ja in einer bestimmten Größenordnung und wenn es um bestimmte Sachen geht, gilt das ja auch gelegentlich als Kavaliersdelikt, obwohl jeder profund sagen würde, nee, also ich betrüge ja nun mal.
Es bleibt eine Straftat.
Es bleibt eine Straftat und da gibt es dann auch psychologisch gesehen tatsächlich Überlegungen dazu, wie es dazu kommen kann. Das hat so ein bisschen beim Versicherung hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, na, ich habe doch jetzt ganz lange eingezahlt, ich muss noch irgendwas zurückbekommen, was natürlich weder rechtlich noch sachlich irgendwie gerechtfertigt ist. So, Kurve zurück zum Verhalten von Jens Spahn. Da sind also verschiedene Werte und Bedürfnisse, die da miteinander konkurrieren. Und sie haben sich offensichtlich in der Partnerschaft eben dafür entschieden, das sich entsprechend so zu verhalten und diese Leihmutter-Vereinbarung, irgendwas wird es da ja geben, da in den USA einzugehen. Und psychologisch passiert dann Folgendes. Da gibt es so eine Art Postrationalisierung, dass das Gehirn sich auch möglicherweise nicht rational sich das so zurechtbackt, dass es wieder passt. Das sieht dann manchmal von außen irgendwie völlig wirr aus, weil er dann vielleicht sagt, okay, mein Bedürfnis nach Familiengründung ist höher zu werten als das, was ich für eine Gesellschaft für sinnvoll halte. Ich trenne an der Stelle privat und politisch und dann sagt man von außen, nee, also das geht ja nun in so einem existenziellen Fall eigentlich gar nicht. Also das, was psychologisch passiert ist, unser Gehirn versucht, die Welt wieder in Ordnung zu bringen, sodass aus unserer psychischen Sicht das Verhalten konsistent erscheint. Und dann passieren eben auch Sachen und Argumentationen und Rechtfertigungen, die von außen wirr und irrational erscheinen. Und nachher fühlt man sich im Zweifel als Opfer, weil man ja völlig unverstanden ist. Ja. Also unser Gehirn ist da relativ gut daran, ich sag mal so, die Fakten sehr, sehr, sehr stark zu dehnen.
Ja, das ist richtig. Und damit hier auch kein falscher Zungenschlag reinbekommt, ich persönlich, wenn ich nicht schon zwei prächtige Jungs hätte und ich wäre in einer privaten Situation, wo ich auf eine Leihmutterschaft angewiesen wäre. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen wie Jens Spahn und sein Mann, aber ich stehe halt auch nicht in einer Regierungsverantwortung, wo die Regierung sich gegen Leihmutterschaft ausspricht. Also da würde ich dann schon sagen, wenn zwei Leute das Gleiche machen, ist es nicht zwingend das Gleiche.
Also da muss man natürlich dann auch sagen, dass gerade die CDU mit dem berühmten C im Namen, was ja immer mal wieder zitiert wird, ganz oft in der Rechtfertigungsfalle sitzt, weil es ja sicherlich auch über die Jahrzehnte viele Situationen gegeben hat, wo man moralisch anders hätte urteilen können. Ich denke, hier machen wir ein anderes moralisches Fass auf. Große Debatte, ob Seehofer weiter in der ersten Reihe der Politik stehen darf, nachdem er offensichtlich verheiratet und in einer außerehelichen Beziehung ein uneheliches Kind gezeugt hat. Und das ist so eine, da habe ich auch so gedacht, na, ob der das in der CSU und in Bayern mit einem sehr starken christlichen und katholischen Prägung tatsächlich übersteht. Und das Interessante ist den Move, den er dann gewählt hat. Was privat da gelaufen ist, kann ich nicht beurteilen. Aber er hat aus katholischer Sicht, und damit kenne ich mich aus, es moralisch richtig gemacht. Er ist nämlich dann, hat gesagt, meine Ehe besteht fort. Ich kehre in die eheliche Gemeinschaft zurück. Das war ein Fehler, den ich begangen habe mit dieser außerehelichen Beziehung. Aus katholischer Sicht, ich betone das deswegen so, weil die da ein bisschen anders drauf sind als die Protestanten, passt das dann wieder. Denn er hat einen Fehler eingestanden, wir würden sagen, eine öffentliche Beichte abgelegt und sagt, ja, ich gehe aber in die eheliche Beziehung zurück. Wenn er sich dann hätte scheiden lassen, ich glaube, das wäre zu dem Zeitpunkt kritischer gewesen.
Ja, und man kann aber auch sagen, dass Horst Seehofer in der CSU anders vernetzt war und auch ein anderes Standing hatte als Jens Spahn mit Maskenaffäre, mit Finanzaffäre, mit der negativen Berichterstattung um seine Immobilienspekulation und vor allen Dingen auch um die Sache in seinem Wahlkreis. Ich glaube, Borken ist es, wo es dann ein Essen mit ihm gab und anschließend wurden die Unternehmer aufgefordert, die dort zu Gast waren, 9.999 € zu spenden, also 1 € weniger, als es das Parteienspendengesetz vorschreibt, wo dann man dann namentlich veröffentlicht werden muss. Also das sind alles schon so Sachen, wo ich sage, da ist das Kerbholz ist von Jens Spahn durchaus ein wenig anders eingeritzt gewesen als das von Horst Seehofer. Und bei Horst Seehofer hatten wir eine moralische Verfehlung, wo wir sagen müssen, hatten wir alle nicht auch mal in unserem Leben eine moralische Verfehlung. Und bei Jens Spahn ist es sozusagen der kalkulierte, ja nicht Rechtsbruch, aber zumindest die Umgehung deutschen Rechtes. Und das wiegt meiner Ansicht nach in der deutschen Politik etwas schwerwiegender.
Und das ist natürlich auch dann die Frage, welche moralischen Standards wendet man zu welcher Zeit an? Da hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten eine Menge getan. Es gibt eine Menge Sachen, die heute moralisch weniger kritisch gesehen werden. Ich nehme mal was ganz Einfaches, ne? Als unverheiratetes Paar zusammenleben war vor einigen Jahrzehnten in Deutschland noch ein echtes Problem. Heute kräht keine Hahn mehr danach, ob jetzt Politiker oder nichts, finde ich wurscht. Auch das offene Leben von gleichgeschlechtlichen Beziehungen interessiert heute so gut wie gar keinen mehr. Was ich auch sehr gut finde. Also es gibt auch gesellschaftliche und moralische Entwicklungen, wo man sagt, naja, da waren wir vielleicht dann wirklich hinterm Mond. Und
selbst Homosexuelle werden inzwischen von der katholischen Kirche gesegnet, auch wenn es da weiterhin noch Theater gibt. Aber man lernt halt dazu im Laufe einer Gesellschaft.
Ja, und deswegen ist das ja auch so spannend, zu gucken, was sind moralische Standards, von denen man sagen, na, die vielleicht haben sich vielleicht auch verändert. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, nämlich der Umgang mit Frauen, mit sexualisierten Anmerkungen, vielleicht auch mit sexueller Belästigung. Es gab genug Zeiten in der deutschen Politik und da können sich alle Parteien dieser Zeit, in der Nachkriegszeit, auch sicherlich da angesprochen fühlen, wo es völlig normal war, dass sexualisierte Anmerkungen gemacht worden sind. Ich erinnere da an den Film über weibliche Bundestagsabgeordnete, was die sich alles anhören mussten über die Jahrzehnte, wo man heute zu Recht sagen würde, nee, geht gar nicht. Ja, also da seid ihr drüber, da würden auch Parteifreunde, und ich nehme jetzt ganz kurz die männliche Form, sagen, das geht heute nicht mehr. Auch da hat quasi eine Art Verschärfung stattgefunden, wo man früher den Frauen vielleicht gesagt hat, stell dich halt nicht so an und das gehört halt irgendwie dazu, wo man heute zu Recht sagt, nee, das geht auf gar keinen Fall und das ist moralisch zu ächten, obwohl es keine Grenzen der Strafbarkeit überschreitet.
Das können Sie mal nachgoogeln. Das Theater, was es im Deutschen Bundestag gab, über die erste Frau, die es gewagt hatte, mit einer Hose ans Rednerpult zu treten. Ja, also Riesenaufregung. Man hatte das Gefühl, die Bundesrepublik ist kurz vor dem vollständigen Zusammenbruch. Ich habe noch zwei Beispiele kurz mitgebracht und zwar geht es hier einmal um Manuela Schwesig von der SPD, die war Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und hat ihren Sohn auf eine Privatschule geschickt und musste sich dann natürlich die entsprechende Kritik anhören von Linkspartei und CDU, weil das sozusagen ein klarer Widerspruch zur eigenen bildungspolitischen Linie war, da die SPD ja nun traditionell für das gegliederte Schulsystem zugunsten von Gemeinschaftsschulen eintritt. Und einen ähnlichen Fall hatten wir mit Monika Hohlmeier von der CSU. Und wenn Sie die jetzt nicht kennen, ja, da gab es auch mal eine Maskenaffäre, aber da will ich jetzt nicht drauf zurückkommen. Aber Monika Hohlmeier ist die Tochter von Franz Josef Strauß, also CSU-Urgestein gewissermaßen. Und deshalb steht sie natürlich allein schon aufgrund ihrer familiären Vergangenheit oder ihrer familiären Situation natürlich sehr im Fokus der Berichterstattung. Und sie war 7 Jahre lang bayerische Kultusministerin und verteidigte in dieser Funktion öffentlich auch das gegliederte Schulsystem. So weit, so gut. Aber ihre eigenen Kinder schickte sie stattdessen auf eine Waldorfschule, also jetzt auch nicht gerade auf das System, was sie als Ministerin propagiert hat. Ist das so ein typischer Widerspruch, MC, zwischen öffentlichem Denken und privatem Handeln?
Ja, ist es. Also das sind so die klassischen Beispiele, auch gerade mit der Privatschule. Witzigerweise habe ich das auch im eigenen Umfeld gehabt. Ich selber war auf einem bischöflichen Gymnasium und im Münsterland, ein bisschen weiter weg von Borken.
Also noch verschärfte Bedingungen dann.
Verschärfte Bedingungen und schräg gegenüber war das städtische Gymnasium. Da hatte sich wohl irgendeiner, da dachte, okay, dann gibt es irgendwie da sinnvolle Synergieeffekte, die es auch tatsächlich gab. Und mein Vater hat sich immer darüber lustig gemacht, dass die Stadtverordneten, die ja Träger des städtischen Gymnasiums waren, also qua Amt Vertreter des Schulträgers waren, natürlich ihre Kinder mit Vorliebe auf das private kirchliche Gymnasium geschickt haben, was, das war so sehr klassisch, ich nehme an, das ist heute auch noch so, den besseren Ruf, das höhere Niveau und so weiter und so weiter.
Aber erklär doch mal jetzt wirklich, warum es zu dieser Diskrepanz kommt. Wie vereinbart man das vor sich selber?
Ich glaube, das hat sehr viel auch mit dem Maßstab, den man an die Konsistenz des eigenen Handelns anlegt, zu tun. In der Diskussion um Jens Spahn kam irgendwo auch mal der Satz von jemandem, meine Mutter hätte gesagt, das tut man nicht. Und diese Das-tut-man-nicht-Debatte ist eine, inwiefern würde ich auch Sachen nicht tun, wenn sie mir einen eigenen Vorteil bringen, inwieweit bin ich charakterlich integer und würde bestimmte Dinge nicht tun und würde meinen eigenen, den eigenen Vorteil, den ich sehe, also dass meine Kinder eben eine Privatschule besuchen, die ich für geeigneter halte, inwieweit überwiegt diese, bin ich in der Lage, meinen eigenen privaten Nutzen zurückzustecken gegenüber einem ethischen Handeln, dem ich mich persönlich verpflichtet fühle. Und das ist das Ausmaß an charakterlicher Integrität, was persönlichkeitsstabil ist. Und es gibt Leute, die würden das auf keinen Fall tun. Also wir haben, wenn wir jetzt in die Geschichte gucken, dann sind das sicherlich auch Personen, die klassischerweise auch Widerstand leisten in totalitären Staaten. Wir haben ja ganz, ganz viele Biografien aus der Nazi-Zeit. Und auf der anderen Seite eben Leute, die sagen, nee, mein persönlicher Benefit, und es geht jetzt nicht um Todesgefahr, ist in dem Moment mir einfach mehr wert. Also das, und andere sagen, wir kennen aus dem Alltag, kennen wir den Begriff, dann könnte ich nicht mehr in den Spiegel gucken. Und diese Grenze, weil man nicht mehr in den Spiegel gucken könnte, ist eine sehr individuelle Grenze. Und die hat was eben mit damit zu tun, inwieweit mein persönlicher Wertekompass für mich eben handlungsleitend ist. Und da gibt es Menschen, die sind dann einfach unglaublich stabil. Also mit denen könntest du machen, was du wolltest. Das bleibt quasi bis zur Todesgefahr, bleibt das stabil. Und andere sagen, ach, wenn es doch keiner sieht oder wenn mein persönlicher Vorteil einfach größer ist, dann mache ich das.
Jetzt warst du ja selber auch mal Mandatsträgerin im Kommunalen. Das wissen einige unserer Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Denen sei kurz gesagt, MC war in Frankfurt im Kommunalen Mandatsträgerin für die FDP. Jetzt die Frage, hast du schon mal in dieser Zeit eine Entscheidung getroffen, wo du sagst, die geht zwar gegen meine persönlichen Interessen, aber die ist fürs Allgemeinwohl besser? Oder bist du auch mal schwach geworden?
Selten. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass da mein Einflussbereich auch viel zu klein war. Aber mir fällt ein Beispiel ein, in dem ich mich wirklich moralisch schlecht fühlte. Und zwar gab es eine Situation, einer meiner Söhne musste die Schule wechseln. Also das klassische Problem, was wir auch vorhin schon hatten. Und es war schwierig für ihn, eine neue Schule zu finden, weil gerade Corona war und sowieso auch jetzt von den Schulleistungen her nicht so war, dass sie schon Schlange gestanden haben, sag ich mal platt. Ich habe dann einen Schulplatz bekommen und nachher hat mir die Schulleiterin dann gesagt, ja, eine Rolle hat gespielt, dass ich sie aus dem kommunalpolitischen Kontext bereits kannte. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt anwaltliche Beratung in Anspruch. Ich habe tatsächlich einen Anwalt angerufen und gesagt, ich brauche jetzt eine Rechtsberatung. Geht das schon in die Richtung Geschlechtlichkeit oder Vorteilsannahme und Ähnliches? Das ist verneint worden, weil es gab auch keine Vereinbarung darüber. Ich wusste davon nichts. Aber das war etwas, wo ich dann gesagt habe, nee, eigentlich finde ich das nicht gut. Also ich war froh, dass mein Sohn einen neuen Schulplatz hatte. Es war eine öffentliche Schule. Er hatte auch einen Rechtsanspruch darauf, nochmal einen Schulplatz zu bekommen.
Aber du hättest das wahrscheinlich nicht gemacht, wenn die gesagt hätte, ja, ich kenne sie aus der Batik-Gruppe oder aus dem Yoga oder aus der Flötengruppe oder sowas.
Hatte was mit dem politischen Mandat zu tun. Und ich fand das sehr furchtbar. Also ich habe wirklich in dem Moment mir sofort einen Termin beim Anwalt geben lassen, weil ich das mit meiner charakterlichen Integrität nicht vereinbaren konnte. Nun muss man aber dazu sagen, also es ist mir wichtig zu betonen, ich war nie in der, sag mal so, Versuchung. Da ging es weder um ganz viel Geld noch um Wahnsinnseinfluss noch um irgendwelche Dinge, die in meinem Leben. Das weiß ich nicht. Also das wäre jetzt wirklich, ich hoffe nicht, aber ich bin jetzt nicht so überhöht, dass ich sage, nein, auf gar keinen Fall würde ich das tun. Also es hat in meinem Leben immer mal wieder Entscheidungen gegeben, wo ich gesagt habe, ich möchte weiter in den Spiegel gucken, melde mich, gehe vielleicht auch mal in Kontrast zur politischen Meinung oder wag mich irgendwo weiter vor oder sag meine Meinung in Situationen, wo es andere nicht tun würden. Das habe ich durchaus getan.
Ich weiß nicht, ob ich da so charakterfest wäre, wenn es um einen Nachteil meiner Kinder gehen würde, da jetzt sozusagen einen solchen Vorteil nicht in Anspruch zu nehmen. Von daher gesehen wage ich nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber Joe Biden zum Beispiel hat ja kurz vor Ende seiner Amtszeit, begnadigen die Präsidenten ja immer noch mal so einen Schwung. Und er hatte seinen eigenen Sohn begnadigt. Als Vater kann ich das total verstehen. Als Wähler würde ich natürlich da ziemlich auf der Zinne sein.
Ja, auf der anderen Seite war da die Situation, dass natürlich zu befürchten war, dass wenn das Ermittlungsverfahren fortgeführt wird, ich fand das Argument auch sehr stichhaltig, dass er eine besondere Härte des Staates hätte möglicherweise spüren können.
Weil Trump dann
auch
mal
eben. Ja, okay. Und insofern, also das habe ich, ich fand, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, wie eklig, das kann ja kein Mensch machen. Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, weil natürlich der Sohn, unabhängig von den strafrechtlichen Verfehlungen, die ich nicht einschätzen kann, nicht dafür haften sollte, dass er der Sohn ist, sondern er sollte genauso behandelt werden wie andere, die diese Art von Verfehlungen begangen haben. Wie gesagt, da bin ich nicht tief genug drin. Also was ich gut finden würde, wir haben natürlich in Moralentscheidungen immer das Dilemma, ich kann nachher Handlungen beurteilen. Also ich habe da ja vorhin das Beispiel gehabt von das hat mich immer als Kind sehr und als Jugendliche sehr beeindruckt, diese Biografien aus Widerstandssituationen. Das fand ich wirklich sehr faszinierend, was Menschen da auf sich genommen haben. Und dann stand ich aber auch selber da und dachte, naja, also wenn ich jetzt mich so heroisch verhalten wollte in meinem Einflussbereich als Teenager im Münsterland, da war das einfach nicht drin. Ja, also die Frage,
also hat sich die Frage nicht gestellt für dich?
Eben, genau. Also nicht, weil ich mich nicht heroisch genug gefühlt hatte, aber wir sind nicht oft in Situationen, und deswegen muss man auch so vorsichtig sein mit dem Urteil über andere. Was macht man in so einer Situation? Ich kann die hypothetisch irgendwie aufladen und Leute fragen, aber was ist denn wirklich, wenn, und da diese Frage habe ich mir tatsächlich als Teenager oft gestellt, und zwar im gesellschaftspolitischen Unterricht, die Nazizeit extrem präsent. Wie hätte man sich da verhalten, eben zum Beispiel auch im Angesicht von Todesgefahr oder sehr großen persönlichen Nachteilen?
Aus der Sicherheit ein paar Jahrzehnte nach dem Krieg kann man sich natürlich da immer eine wunderbare Moral.
Ja, oder das Beispiel DDR. Ich habe es sehr genossen, in diesem Land studieren zu dürfen. Also ich habe das wirklich als Privileg empfunden.
Also in Westdeutschland.
In Westdeutschland studieren zu dürfen. Und ich dachte mir, Gott, wie furchtbar ist das? Du kannst nicht studieren, weil deine Eltern einen bestimmten Beruf haben oder weil du nicht zum Militär gehen möchtest oder also diese Situation in der DDR war ja so, dass der Zugang zum Studium extrem reglementiert war. Ich fand das allein die Vorstellung ganz furchtbar. Ja.
Wenn wir jetzt auf die Handlungsweisen von Politikerinnen und Politikern schauen, sind wir als Bürgerinnen und Bürger da etwas unfair, dass wir sagen, an die legen wir aber einen deutlich höheren Moralmaßstab an als an uns selbst?
Also es geht ja dann immer um Handlungen, die auch wirklich bekannt sind. Was die Leute zu Hause machen, also ich bleibe jetzt mal beim Versicherungsbetrug, ob Ehepartner oder Ehepartnerin von einem Politiker mal Versicherungsbetrug begeht bei irgendeiner Autogeschichte, das erfährt ja kein Mensch. Sondern die Sachen, die wir erfahren, sind ja schon ein Ausmaß an Fehlverhalten, was bei der Entdeckung eben auch eine höhere moralische Empörung auslöst. Ne, wir hatten als Beispiel eben der Privatschulbesuch, der völlig offensichtlich ist. Also ich kenne das auch von einem sozialdemokratischen Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, wo meine Kinder mir gesagt haben, ne, wir sehen die immer, wie die Kinder mit dem Chauffeur zur Privatschule gebracht werden. Das ist jetzt gar nicht so selten. Das heißt, wir müssen erstmal nur über Verhalten reden, was überhaupt erstmal auffällt. Ne, also ne, das muss erstmal überhaupt eine gewisse Hemmschwelle haben.
Ja, man kann ja nicht sagen, wir beschäftigen uns erst damit, wenn es auffällt, sondern die Frage ist natürlich auch, und da gibt es ja auch durchaus Probleme, die ein oder anderen Listenplätze zu besetzen, dass man im kommunalen oder auch im Landesparlament durchaus Schwierigkeiten hat, genügend geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Ist dieser höhere moralische Anspruch, den die Gesellschaft an Politik hat, auch einer der Gründe, weshalb die Hemmschwelle zunimmt, sich für ein politisches, öffentliches Amt zu bewerben, weil man dann sagt, naja, dann wird hier hinterher aus meiner Familie alles Mögliche nach oben gekramt und da habe ich jetzt keine Lust drauf.
Ich glaube, der Aspekt, dass das Private plötzlich in die Öffentlichkeit gezerrt wird, aus welchen Gründen auch immer, eben zum Beispiel bei der Frage, welche Schule besuchen meine Kinder, ist etwas, was Leute tatsächlich abhält. So das Gefühl, ich lebe jetzt unterm Brennglas. Ja, also mein Verhalten vom, welchen Sport übe ich aus? Ne? Gehe ich jetzt ins Fitnessstudio mit angeschlossenem Schwimmbad oder gehe ich ins öffentliche Schwimmbad, kann ja dann plötzlich auch schon zum Thema werden. Und ich glaube, das ist eine Angst, die viele haben, dass also privates Verhalten auf diese Weise seziert wird. Und deswegen hätte ich gerne, und das wäre eben mein Wunsch, dass wir über die Frage des politischen Anstandes, ja, was tut man, was ist angemessen in unserer Gesellschaft, auch in dieser Zeit, dass man darüber mal offen spricht. Aber das wird ja dann immer sofort übertüncht, entweder in der Skandalisierung, oh Gott, wie furchtbar, ABC hat dieses dieses und jenes gemacht. Oder es wird weggewischt im Sinne von, ja, es ist ja heute nicht mehr so. Das ist mir zu wabbelig.
Ja, oder es ist zu tradiert und ist nicht modern genug. Jetzt haben wir natürlich auch politische...
Ich finde Anstand sehr modern.
Ja, das mag ja sein. Die Frage ist halt nur, wo verläuft die Grenze? Und wenn dann jemand sagt, wir haben aber einen strategischen Vorteil dadurch, wenn wir uns an diese, das macht man nicht, Regeln, die nirgendwo festgeschrieben sind, die aber Common Sense sind, dass wir die bewusst brechen. Und das sehen wir bei der AfD, das sehen wir bei Donald Trump, das sehen wir in vielen anderen Dingen, auch in unserem beruflichen oder privaten Alltag, dass jemand sich da kurzfristig einen Vorteil von verschafft, sich an genau diese Absprachen nicht mehr zu halten. Und dann ist natürlich die Frage, ob dann Moral überhaupt noch eine Chance hat, langfristig.
Also es ist so, dass wir natürlich extremes Rollenverhalten haben, was auch extreme Auswirkungen hat. Das heißt, ich bin fest der Überzeugung, dass das moralisch oft nicht integre, und das ist die höfliche Formulierung, Verhalten von Donald Trump sehr weitreichende Auswirkungen sowohl auf die internationale Politik als auch auf die politische Atmosphäre in der westlichen Welt hat. Das würde mich jetzt wirklich wundern, wenn das nicht, weil das ist ein Vorbildverhalten, was man da hat. So, wenn der das darf, dann darf ich das auch.
Ja. Aber genau das ist ja der Punkt. Wenn jetzt Donald Trump vor Ende seiner Amtszeit nochmal schnell alle aus seiner Familie begnadigt für alles Vergangene und für alles Zukünftige und vorher noch ein paar Insider-Geschäfte an der Börse macht, dann würden wir alle nur mit dem Schultern zucken und würden sagen, ja, ist halt Donald Trump.
Ja, aber ich glaube, dass das viel tiefer sitzt. Also wir unterschätzen dabei das Rollenlernen. Also wir sind psychologisch darauf angelegt, dass wir von anderen Menschen lernen, weil es für uns einfach existenziell wichtig ist, zu gucken, was machen die anderen. Das ist sehr, sehr evolutionär so angelegt. Und wir müssen uns dem aktiv widersetzen und damit eben auch kognitiv sagen, nee, so wie der oder wie die möchte ich auf gar keinen Fall werden. Und deswegen ist es so wichtig, das zu reflektieren und zu sagen, okay, das ist ein Verhalten, was ich selber nicht an den Tag legen würde, was ich selber kritisiere. Deswegen ist der Austausch darüber so elementar. Sonst kann sich eine Gesellschaft nicht verorten. Und ich bin sehr großer Freund davon, dass wir moralische Grenzen verändert haben über die Jahrzehnte. Ich habe vorhin schon gesagt, ne, hier...
Also verändert im Sinne von zum Positiven weiterentwickelt.
Ja, eben zum Beispiel die Frage, können Unverheiratete eine Wohnung mieten? Ja, also viele würden jetzt sagen, was ein Quatsch, kräht heute kein Hahn mehr danach. Aber in den 1970er Jahren war das ein Top-Thema für junge Leute, die zusammenwohnen wollten. Und dass das heute nicht mehr ist, finde ich super. Bin ich großer Fan davon. Ne? Also weil das ein Eingriff in die private Lebensführung ist, den ich für völlig absurd halte. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch offen über die Grenzen reden, und zwar jenseits der Strafbarkeit, was man nicht macht. Und interessant ist dabei, dass die sich ja je nach Partei auch unterscheiden. Wenn man bei den Grünen beispielsweise, und da gibt es ja auch prominente Beispiele, irgendeine Geschichte an der Backe hat, die irgendwas mit sexueller Belästigung, sexualisierte Äußerungen. Damit ist nicht das Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen gemeint, sondern gegenüber Erwachsenen. Wenn man bei den Grünen also so eine, ich mach's mal salopp, Sexgeschichte an der Backe hat, dann kann man an dem Tag zurücktreten. Ja, also ja. Da ist wirklich Feierabend.
Ob sie berechtigt ist oder nicht, denken wir nur an den Fall Gelbhaar. Ja, da haben wir es ja nun entsprechend mitbekommen. Auf der anderen Seite, weil du gerade die Grünen ansprichst, Cem Özdemir hatte vor vielen, 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 vielen Jahren mal eine rechtlich absolut nicht zu beanstandende Geschichte am Hals, die aber moralisch in den Medien hohe Wellen geschlagen hat. Da ging es um eine Flugmeilenaffäre. Er hat also als Parlamentarier Flugmeilen erworben und hat sozusagen seine Eltern oder Schwiegereltern da mal mit der Lufthansa fliegen lassen. Das war rechtlich insofern sauber, weil die Meilen nicht dem Abgeordneten, sondern der Privatperson zugeordnet wurden. Das nur am Rande. Cem Özdemir verschwand dann gewissermaßen 2 Jahre lang in der Heinrich-Böll-Stiftung, hat dann sozusagen sein politisches Comeback gestartet und ist jetzt gewissermaßen als Ministerpräsident in Baden-Württemberg am Start. Ich finde durchaus, dass man Menschen eine zweite, dritte und vielleicht auch vierte Chance geben soll, wenn sie aus ihren Fehlern oder aus ihren moralischen Verfehlungen gelernt haben. Deshalb die Frage, glaubst du, dass Jens Spahn eines Tages wieder zurückkommt, vielleicht nicht unbedingt als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident?
Das kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt ganz schlecht sagen. Es hängt viel davon ab, wie er, ich meine, nach der Zeit im Abklingbecken politisch agiert. Er ist ja Bundestagsabgeordneter bis mindestens zum Ende der Periode. Dann muss die CDU auch entscheiden, wie geht man mit jemandem in den besten Jahren um, der offensichtlich ja aus Sicht der Partei sehr lange sehr hohes politisches Potenzial hatte. Das lässt sich, glaube ich, im Moment schwer einschätzen. Aber Sachen, die an an das Baby jetzt auch geknüpft sind, ja natürlich eine sehr lange Zeit hat, in der das im öffentlichen Bewusstsein ist. Er wird als Familie auftreten und so weiter und so weiter. Ich glaube, wird das extrem schwer, sich da an der Stelle wieder frei zu machen. Du hast ja auch gesagt, das ist jetzt nicht die einzige Geschichte, ne? Wenn er völlig charakterlich integer durch die letzten Jahre gekommen wäre, was er definitiv nicht ist, hätte man vielleicht auch eine andere Form gewählt.
Oder aber jetzt die kommunikative absolute Flucht nach vorne. Ich nenne das jetzt mal, und ich meine das wirklich nicht als blöden Spruch hier, sondern einfach nur als Arbeitstitel, Christen für Leihmütterschaft, für Leihmutterschaft, und sich dann sozusagen an die Spitze der Bewegung zu setzen, um dann sozusagen aus seinem Scheitern noch eine Kraft zu entwickeln. Ich will nicht sagen eine Superkraft, aber zumindest eine Kraft zu entwickeln, wo man sagt, ja, wenn einer dafür glaubwürdig ist, sowohl für christlich als auch für den Widerspruch, als auch für Leihmutterschaft, dann ist es im Augenblick Jens Spahn.
Also das dürfte aus der christlichen Community, so wie ich die deutsche Szene einschätze, relativ schwierig werden. Denn selbst die Ampelregierung, die man hier durchaus ein bisschen progressiver als die CDU einschätzen könnte, hat nach Gutachten und Kommission empfohlen, die altruistische Leihmutterschaft, also die ohne finanzielle Entlohnung, vorzuschlagen. Das hat dann das Ampel aus, hat das dann verhindert. Und ich glaube, so richtig einig waren sie sich in der Frage auch nicht. Ich glaube, dass das in Deutschland, ich setze jetzt eins drauf, jetzt erst recht nicht geht, weil das eben schon so weit hochgekocht ist an der Stelle. Und man muss natürlich auch sagen, in den USA ist es so, es ist ja erlaubt, die Zahlen bleiben stabil. Das ist jetzt nicht irgendein Lebensmodell, was jetzt plötzlich mehr Leute machen wollen oder besonders erstrebenswert erscheint. Das sind sehr hohe finanzielle Aufwendungen. Es ist extrem aufwendig, aus guten Gründen. Das heißt, das ist auch eine, ich sag's mal, recht kleine Betroffenengruppe, die sagt, genau das kommt für uns in Frage oder ist für uns relevant.
Ja, aber das macht's ja dann sozusagen aus deutscher Sicht gesetzlich nicht besser, nur weil es eine kleine Gruppe
Nein,
ist.
Nein, aber das ist deswegen, du hast ja gefragt, ne, setzt er sich jetzt möglicherweise an die Spitze der Bewegung Christen für verantwortungsbewusste Leihmutterschaft? Ich will das nicht ausschließen. Ich halte das nur angesichts der Diskussion, die ja jetzt auch letztendlich dazu geführt hat, dass er zurückgetreten ist, für nicht möglich, weil der ganze Schwung der Diskussion geht jetzt genau in die andere Richtung, nämlich mit dem Finger auf die zu zeigen, die dafür ins Ausland fahren.
Also jetzt sind, glaube ich, die Führungspositionen bei der Adenauer-Stiftung derzeit, glaube ich, alle besetzt. Also ich glaube, den kann man jetzt nicht mal einfach 2 Jahre in der Stiftung entsprechend parken in verantwortungsvoller Position. Aber glaubst du, dass Spahn sich jetzt erstmal zurückzieht, um dann ein Comeback zu starten? Oder meinst du, er geht jetzt komplett auch raus aus der Politik, nimmt vielleicht irgendwann mal einen Beraterjob in der Wirtschaft an?
Also ich vermute, dass er sein Bundestagsmandat behalten wird und sicherlich auch bei den Themen, für die er sich engagiert, auch dranbleiben wird. Er wird natürlich in der Öffentlichkeit jetzt einfach weniger auftreten, alles andere wäre absurd. Spannend wird, ob er im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf, der ist ja im Frühjahr 2027 dran, in irgendeiner Form aufträgt, weil bis zu dem Kinderwagenfoto war er ja A-Promi in der CDU. Das wird schon mal die erste Frage sein, wie er sich da möglicherweise positioniert. Und auch ein ganz platter Hinweis, was sagt die Wirtschaft? Ja, also vielleicht wird er bei entsprechenden Angeboten auch sagen, ach, kann man auch was anderes vorstellen.
Wir haben hier eine Diskrepanz zwischen MC und mir. Die haben wir im Vorfeld dieses Podcasts gewissermaßen schon rausgearbeitet. Die möchte ich hier Ihnen nicht vorenthalten. Und zwar haben wir eine unterschiedliche Auffassung über die Rolle der Bild-Zeitung in dieser Geschichte. Ich habe gesagt, die Bild hat es mit so einer Jubelstory, Jens ist jetzt Papa, und dann haben sie das Original-Selfie von Instagram gemacht und haben sozusagen ihre Schnulzen-Promi-Ikone Frau May nach vorne geschickt in der Berichterstattung. Und ich behaupte, die Bild hat die politische Brisanz dieser Geschichte der Causa Spahn komplett versemmelt und hat es dann später versucht, mit einem, wie ich finde, sehr guten Kommentar von Peter Tiede wieder einzufangen. Aber MC sieht da ein anderes System hinter.
Ich fand das eigentlich sehr gelungen zu sagen, man nimmt alle Facetten mit. Und das war ja auch eine Möglichkeit anzutesten, wo die Empörung hingeht. Also die Bild kann ja auch sagen, wir setzen die Empörung, wir setzen uns an die Speerspitze, wir setzen uns an die Spitze der Empörungsbewegung, was ja auch oft genug stattfindet. Oder wir testen erstmal und geben das in die politische Community rein und gucken, was da zurückkommt. Möglicherweise gibt ja mehrere Leute, die da eine Fehleinschätzung hatten. Jens Spahn selber hatte offensichtlich auch einen, und zwar eine ganz massive. Denn er hat ist ja da rausgegangen, eben mit auch dem expliziten Hinweis auf die Leihmutterschaft, von der erstmal keiner was erfahren hätte. Also klar war, keiner von den beiden Männern war schwanger, aber wie biologisch dieses Kind jetzt an die gekommen ist, hätte man ja erstmal von Deutschland aus nicht unmittelbar erfahren. Und insofern, hat er ja schon die Fehleinschätzung, dass er damit rausgeht und sagt, die CDU freut sich nur über sein Kind und alle gratulieren ihm. Denn offensichtlich in Spitzenkreisen, Friedrich Merz hat das ja am Rande des deutsch-französischen Gipfels in Brühl gesagt, er hätte ihm gratuliert. Das ist ja so neutral, wie es irgendwie sein kann.
Ja. Jetzt haben die beiden aber auch eine sehr düstere Vorgeschichte, wo Friedrich Merz sich mal sehr unglücklich geäußert hat über Homosexualität, dass er da nichts dagegen hätte. Hauptsache, es hätte nichts mit Kindern zu tun. Das war in Bezug auf Jens Spahn. Das habe ich mir jetzt hier nicht ausgedacht. Das können Sie nachschauen im Netz. Und dann hat Jens Spahn ihn natürlich auch zweimal richtige Knüppel zwischen die Beine geworfen. Auf dem Weg zum Parteivorsitz hat er einmal Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützt und einmal Armin Laschet. Das ist natürlich etwas, was auch Friedrich Merz nicht vergisst.
Und Friedrich Merz hat auch sicherlich nicht vergessen, dass die kaputte Kanzlerwahl mit definitiv dem Fraktionsvorsitzenden zu tun hat.
Und bei Brosius Gersdorf hat Jens Spahn auch gezeigt, dass er die Truppen nicht wirklich hinter sich versammeln kann. Da gab es ja auch eine Menge Theater, haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein ganz guter Move, wenn der Kanzler sagt, ich habe ihm erstmal gratuliert, so wie man das halt artig macht und sagt, schön, dass du jetzt Vater bist. Und lässt dann sozusagen die Dinge seinen Lauf nehmen und telefoniert dann vielleicht schon mal mit dem Kreisvorsitzenden seines eigenen Wahlkreises in Brilon. Wir kommen hier nicht raus ohne Immanuel Kant. Ich habe OMC strahlt schon übers ganze Gesicht.
Ja, ich bin aber gespannt.
Wir haben das nicht abgesprochen, aber ich weiß, MC muss
mein
da
Philosophiestudium
nicht,
läuft sich gerade warm.
MC muss da nicht nachschlagen. Die kann das auch so liefern. Und zwar kann man den kategorischen Imperativ über das eigene persönliche Handeln kann man im Prinzip so zusammenfassen, dass man sagt, mach so, dass für alle passt. Und das heißt im Original von Immanuel Kant heißt das, ich zitiere: Handel nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Zitat Ende. Also im Endeffekt, so sei Vorbild für alle. Kann man sagen, in dem, was wir jetzt erlebt haben, auch wenn es nicht den deutschen Gesetzen entsprach, ist Jens Spahn dennoch vielleicht ein Vorbild für ein neues, ein anderes Gesetz?
Er ist auf jeden Fall jemand, der eine Tür geöffnet hat, diese politische Debatte weiterzuführen. Und ich glaube auch, dass es genau diese Leute gibt, die in Bezug auf moralische Werturteile, die ja oft auch lange auch Gesetz waren, wir denken an homosexuelle Handlungen, die über Jahrzehnte verboten waren in bestimmten Konstellationen, dass es da immer mal Leute gegeben hat, die gesagt, okay, wir brechen das jetzt, wir gehen auch damit nach außen, wir nehmen uns als Prototypen. Ich bin sicher, dass er das nicht vorhatte, sonst hätte er in dieser Form nicht agiert. Aber ich finde es gut, immer mal wieder diese moralischen Werturteile oder auch die politische Dimension neu zu beleuchten und da keine Angst davor zu haben, sagen, hier, das darf jetzt in dieser Form nie stattfinden. Ich glaube, dass im Moment da nichts politisch drin ist, das zu verändern. Das muss aber nicht so bleiben.
Okay. Dann machen wir hier eine Tür gewissermaßen mal zu in diesem Podcast. Apropos Podcast, schreiben Sie an podcast@nahbetrachtung.de, dann können Sie uns Ihre Meinung mitteilen, Lob und Kritik äußern, landet sowohl bei MC als auch bei mir im Postfach podcast@nahbetrachtung.de. Denken Sie bitte dran, diesen Podcast zu abonnieren und entsprechend auch zu liken. Damit sind wir bei den moralischen Regeln, die sehr dehnbar sind und die sich letztlich auch verändern. Somit sind diese Urteile auch immer abhängig davon, wann und wo sie fallen.
Ob und wann Politikerinnen und Politiker fallen, lässt sich somit eher schlecht vorhersagen. Einfach nur nach mehr Moral zu rufen in der Politik ist definitiv zu kurz gedacht. Mal eine wirkliche Debatte über Anstand, Anstandsregeln, Verhaltensregeln, die man an sich anlegt und von anderen erwartet, wäre wichtig. Aber das machen wir hier in der Nahbetrachtung das nächste Mal.
Auf jeden Fall. Und zwar dann natürlich mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh
und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.